Hallo und herzlich willkommen zum 80. iSzene-Podcast und diesmal in einer Late-Night-Ausgabe. Mein Name ist Rene und ich präsentiere euch in dieser Woche die News rund um Apple und Co. In unserer ersten Rubrik, den Neuigkeiten rund um Apple Incorporated, gibt es in dieser Woche natürlich ein beherrschendes Thema, den Verkaufsstart des iPad 2 in Deutschland. Los ging es bereits am Dienstag, als Apple den 25. März als Verkaufsstart bestätigte und die offiziellen Preise bekannt gab. Das iPad 2 ist seit Freitagmorgen 2 Uhr online bestellbar und seit 17 Uhr geht es bei Apple und seinen diversen Resellern über die Ladentheke. Unter der Haube des Geräts, das 33% dünner und 15% leichter als sein Vorgänger ist, werkelt Apples A5-Prozessor, unterstützt von 512 MB RAM. Außerdem verfügt das neue iPad über eine VGA-Frontkamera, sodass Apples FaceTime-Technologie nun auch mit dem Tablet nutzbar ist. Das iPad 2 kommt mit 16, 32 oder 64 GB Speicher und den bekannten Wi-Fi-Only oder Wi-Fi plus 3G-Varianten daher. Die Preise liegen zwischen 479 Euro für die 16 GB Wi-Fi-Variante und 799 Euro für das Spitzenmodell mit 64 GB und Wi-Fi plus 3G. Das ebenfalls neue Smartcover ist in Kunststoff für 39 Euro und in Leder für 69 Euro erhältlich. Wie zu erwarten war, gab es seit den frühen Morgenstunden Schlangen vor den Apple Stores. Diese sind bis 15 Uhr kontinuierlich gewachsen, sodass zum Beispiel in München stellenweise Security eingreifen musste. Im entsprechenden Portal-Thread findet ihr Bilder und Videos des iPad-Lounges in Hamburg. Dafür nochmal Danke an unseren User Pfanny. Wie man liest, ist es ja vielen von euch gelungen, eins der begehrten Stücke zu ergattern. Und die ersten Erfahrungsberichte im Forum machen mir die Entscheidung, meinem iPad 1 treu zu bleiben, schwer. Mal schauen, was das Jahr noch so bringt. Kommen wir zur nächsten Nachricht, die Apple als Gesamtfirma betrifft. George Colony, der CEO von Forrester, hat in einem Interview mit Bloomberg eine durchaus erfreuliche Prognose für das Unternehmen aufgestellt. Er erwartet ein Wachstum von 50% bis Ende 2012. Er vergleicht in diesem Interview überraschenderweise Apple mit IBM und HP, die seiner Meinung nach beide im Laufe der nächsten 2 Jahre von den Konkurrenten aus Cupertino überflügelt werden sollen. Er begründet dies mit dem Wandel in der IT-Landschaft der sogenannten Consumerization, also der Tatsache, dass Geschäfts- und Privatkundenstände immer mehr verschmelzen. Kommen wir zu den Neuigkeiten, die die iDevices betreffen. Als erstes ist hier wohl das Erscheinen der Firmware 4.3.1 zu nennen. Diese enthält vor allen Dingen kleinere Bugfixes und behebt Probleme wie die Grafikfehler oder Verbindungsfehler mit mobilen Netzwerken und soll auch bei den Verbindungsproblemen im Vodafone-Netz Abhilfe schaffen. Wie immer gilt, wenn ihr nicht auf den Jailbreak verzichten wollt oder sogar auf einen Unlock angewiesen seid, Finger weg vom Update-Knopf. Nachdem das iPad 2 in Amerika schon eine Weile erhältlich ist, erreichen uns nach und nach immer mehr Test- und Erfahrungsberichte. So berichtete zum Beispiel der Blog iLounge diese Woche von deutlichen Unterschieden in der Klangqualität zwischen Wi-Fi und 3G-Variante. Diese sind wohl dem Umstand geschuldet, dass die Mikrofone beim iPad 2 eine neue Position haben. Bei der 3G-Variante ist das die Plastikabdeckung der Antenne. Dadurch wird der Ton dumpfer. DisplayMate hat sich das Display des iPad 2 vorgenommen und mit dem Retina-Display des iPhone 4 verglichen. Dabei haben sie herausgefunden, dass es diesem kaum nachsteht. Farbtiefe, Kontrast und Schwarztöne sind fast identisch, außer der natürlich unterschiedlichen Pixeldichte. Bemängeln tut DisplayMate die automatische Helligkeitsanpassung und die Kantenglättung, die durchaus verbesserungswürdig zu sein scheint. Nach dem iPad 2 haben sich die Jungs von iFixit das Smartcover vorgenommen und in seine Bestandteile zerlegt. Dabei haben sie herausgefunden, dass in dem guten Stück 21 Magneten verbaut sind. Eins davon ist dafür zuständig, dass das iPad nach dem Schließen des Covers in den Sleep Mode versetzt wird. Immer wieder tauchen in letzter Zeit Gerüchte auf, dass Apples MobileMe von Grund auf überarbeitet werden soll und den Usern dann kostenlos zur Verfügung stehen. In diesen Tagen berichtet 9to5Mac unter Berufung auf iLounge, dass wir uns bis dahin allerdings noch etwas gedulden müssen. Um Bestandskunden nicht zu verprellen, soll der Dienst noch ein Jahr in seiner bisherigen Form weiterlaufen. Weitere Details zum neuen MobileMe sind allerdings noch nicht aufgetaucht. Eine Veränderung hat in dieser Woche auch das Game Center erfahren. Dort wurden die AGB dahingehend geändert, dass ab sofort statt der Nicknames der vollständige Name, der beim Anlegen der Apple ID verwendet wurde, angezeigt wird. Apple weist in den AGBs extra darauf hin, dass man Leute, denen man diese Angaben nicht offenlegen will, aus seiner Freundesliste entfernen soll. Last but not least wurde in dieser Woche die Firmware der Apple TVs auf 4.2.1 aktualisiert. Das Update enthält neben den Performance- und Kompatibilitätsverbesserungen auch Bugfixes, die Bild- und Tonfehler beheben sollen. Kommen wir zu den Nachrichten rund um App Store, iTunes und sonstige Software. Nach rund 3 Monaten hat Distimo eine erste Bilanz zum Mac App Store gezogen und ihn mit seinen mobilen Konkurrenten verglichen. Dabei kam heraus, dass dieser deutlich langsamer in Schwung kommt. Er kann nur ein Viertel der Apps vorweisen wie der iPad App Store nach demselben Zeitraum. Dieser Vergleich hinkt allerdings etwas, da mit der Einführung der mobilen App Stores auch völlig neue Endgeräte Einzug hielten. Der durchschnittliche Mac-User ist jedoch bereits gut mit Programmen und Apps versorgt, sodass die Erfolgskurve des Mac App Stores nicht so steil sein kann wie die der anderen Angebote. Erwähnenswert ist, dass der Mac App Store in einem deutlich höheren Preissegment angesiedelt ist, die Entwickler aber im Schnitt nur die Hälfte verdienen wie iPad-Entwickler. Nähere Informationen zum ausführlichen Vergleich von Distimo findet ihr in unseren Portal-News. Apple hat in dieser Woche seinem Betriebssystem Snow Leopard ein Update auf Version 10.6.7 spendiert. Das Update enthält neben Performance-Verbesserungen diverse Fehlerbehebungen, wie zum Beispiel die Verbesserung der Zuverlässigkeit beim Zugang zu meinem Mac oder die Behebung von Problemen beim Herstellen einer Verbindung mit SMB-Servern. Das Update könnt ihr euch wie immer direkt bei Apple oder über die Software-Aktualisierung laden. Passend dazu ist in dieser Woche ein neues Gerücht zum Nachfolger des Schneeleoparden aufgetaucht. Die amerikanische Apple-Seite TechCrunch hat anscheinend Hinweise erhalten, dass bereits in Kürze eine sogenannte Golden Master-Version an Entwickler verteilt werden soll. Diese Version entspricht in großen Teilen dem fertigen Betriebssystem, deswegen halte ich eine Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt eher für unwahrscheinlich. Apple hatte im Oktober OS X Lion für den Sommer diesen Jahres angekündigt. Eine Golden Master Version erscheint jedoch gewöhnlich erst kurz vor der Final Version. Aber wie wir alle wissen, ist Apple immer mal wieder für eine Überraschung gut. Warten wir also ab, was in den nächsten Wochen passiert. Auch der iPhone App Store kann in dieser Woche mal wieder mit Neuigkeiten aufwarten. In dieser Woche sind die Klassiker des Game-Produzenten EA, nämlich Battlefield und Dead Space, im deutschen App Store erschienen. Wer schon Freude am Konsolenspiel Battlefield Bad Company 2 hatte, kann mit der sehr umfangreichen iPhone-Version die 14 Einzelspieler-Missionen und diverse Multiplayer-Modes unterstützt nichts falsch machen. Dead Space ist ein weiterer Shooter, der mit hochmoderner Grafik, atmosphärischer Beleuchtung und lebendigen Effekten zu überzeugen weiß. Wer sich den Horror-Shooter in Aktion anschauen möchte, findet das Video in unserem Portal. Kommen wir nun zu den Neuigkeiten im Bereich Tarife und Provider. Hier gab es diese Woche die Breaking News, dass die Telekom AG ihre US-Mobilfunksparte T-Mobile USA für den stolzen Kaufpreis von 39 Milliarden Dollar an ihren Konkurrenten AT&T veräußern will. Sollten die US-Behörden zustimmen, wird die Übernahme wohl in weniger als 12 Monaten über die Bühne sein. Die amerikanischen Magazine wie Engadget, 9to5Mac oder MacRumors sehen die Übernahme allerdings eher kritisch. Sie befürchten Nachteile für die Mobilfunkkunden in den USA. Die Telekom erhält außer dem Kaufpreis einen Aktienanteil an AT&T von 8%. Der Bonner Provider beendet damit seinen Exkurs in den amerikanischen Mobilfunkmarkt, der bisher eher Verluste als Gewinne eingebracht hat. Kommen wir nun zu den News rund um Jailbreak und Cydia. Letzteres ist in dieser Woche wie von vielen sehnlichst erwartet auf Version 1.1.0 geupdatet worden. Die wichtigsten Neuerungen sind schnelle Ladezeiten, geringere Nutzung des Arbeitsspeichers, verbesserter Suchmechanismus, besseres Management von defekten Quellen. Das von vielen erwartete und erwünschte Multitasking ist nicht erhalten. Jedoch ist dies meiner Meinung nach fast überflüssig geworden, denn Saurik, der Entwickler von Cydia, hat eine sehr gute Resume to where you left Funktion eingebaut, die für mich das wichtigste Multitasking-Feature darstellt. Da es bei einigen Usern zu Fehlermeldungen mit alten Quellen kam, wurde direkt das Update auf 1.1.1 nachgeschoben und die Fehler sollten nun behoben sein. Auch UltraSnow, der Unlock des Dev-Teams, wurde in dieser Woche aktualisiert, damit es mit Firmware 4.3 kompatibel ist. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es auch das Baseband einer originalen 4.3 unlocken kann. Welche Basebands unlockbar sind, könnt ihr in unseren Portal-News nachlesen. Notcom, der Entwickler von Tiny Umbrella, hat einen neuen Recovery-Fix veröffentlicht. Dieser ermöglicht es, den Fehler 10.15 bzw. 10.13, der auftritt, wenn man versucht, eine Firmware ohne das dazugehörige Baseband aufzuspielen, zu beheben. In den Portal-News findet ihr eine detaillierte Anleitung sowie weitere Erläuterungen zu Tiny Umbrella, die sehr empfehlenswert sind. Da, wie ihr eben gehört habt, UltraSnow immer noch nicht für die neueren Basebands angepasst ist, warten viele weiterhin verzweifelt auf einen Hardware-Unlock. Diesen kam bestimmt die Meldung der Woche gerade recht, dass ein neuer Hardware-Unlock erschienen ist für das iPhone 4. Wie sich jedoch herausgestellt hat, ist der eher unbrauchbar, da die verwendeten Methoden in Deutschland und auch im benachbarten Ausland illegal sind. Unser Kollege Freefall hat euch dazu einen sehr detaillierten Bericht ins Portal geschrieben. Er verfügt über fundierte Hintergrundkenntnisse aus diesem Bereich und beschreibt, wie ich finde, die schwierige Thematik sehr anschaulich. Also, Finger weg vom illegalen Unlock und erstmal einen Blick in die Portal-News werfen. Last but not least ist in dieser Woche ein neues Tool in Cydia erschienen, welches den Dateiaustausch via Bluetooth ermöglichen soll. Das $7.99 teure Programm setzt mindestens ein iPhone 3G mit iOS 4.2.1 voraus und soll Bluetooth in diversen Anwendungen, wie zum Beispiel der iPod-App, unterstützen. Allerdings kämpft das Programm wie viele seiner Vorgänger noch mit diversen Kinderkrankheiten, sodass wir leider noch keine uneingeschränkte Kaufempfehlung abgeben können. Und damit wären wir auch schon am Ende des Podcasts dieser Woche angelangt. Ich hoffe, das Zuhören hat euch Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, wenn euch Xenia den neuen iSzene-Podcast präsentiert. Der Kollegin möchte ich übrigens an dieser Stelle nochmal danken, dass sie die News der Woche gesammelt und aufbereitet hat und mich so beim Podcast unterstützt hat. Danke, Xenia. Euer Rena.